Liebe Gäste, liebe Glaubensfreunde, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Bevor ich zum Gottesdienst komme, da wünsche ich mir, dass wir in einer freudigen Grundstimmung zusammenkommen und mit einem offenen Herzen. Dafür habe ich heute Morgen auch gebetet und ich danke Jesus an dieser Stelle, dass er das Gebet schon erhört hat. Die freudige Grundstimmung ist da. Dann ist mir ein zweites aufgefallen, auch schon am letzten Sonntag, als ich euch besucht habe, dann wird nach den Liedern der Anbetung auch über unseren Auftrag gesprochen. Am letzten Sonntag ging es um einen Auftrag, der in Afrika zu erfüllen war. Und ich habe gestaunt, Oberramstadt, ein kleines Städtchen, ein Auftrag in Afrika, wichtig. Auch dafür geben wir unser Geld, dass in weiter Ferne, dort bei anderen Menschen, die wir gar nicht kennen, das Evangelium verkündigt wird. Auch heute haben wir wieder über den Auftrag gesprochen, den wir an unseren Kindern haben. Ein ganz wichtiger Auftrag. Von 0 bis 4 Jahren, bis 6 Jahren, bis 10, 12 Jahren, die Kinder vorzubereiten, sie in unseren Kreis hineinzulieben, hineinzusingen, hineinzubeten. Was für ein Auftrag! Und dann ist mir noch eins aufgefallen, schon an der Predigt am letzten Sonntag. Gott wird uns nie einen Auftrag geben, ohne uns die erforderliche Ausrüstung dafür zu schenken. Ich denke an die Predigt vom letzten Sonntag. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Niemals würde Gott uns an die Arbeit senden, ohne uns den entsprechenden Auftrag und die Kraft dazu zu geben. Darüber freue ich mich, sonst würde ich hier auch nicht stehen, wenn nicht der Auftrag von Gott und die Kraft von ihm dazukommen würde. Darum meine ich auch, es ist zu wichtig, nur einmal im Jahr an Pfingsten über dieses Geschehen zu sprechen, das wir mit dem Auftrag verbinden. Die Zuwendung des Heiligen Geistes, die damals in besonderer Weise den Jüngern und eigentlich auch uns als seinen Nachfolgern gegeben wurde. Nein, ich möchte heute noch einmal mit euch in Erinnerung wachrufen, dass was jeder von uns mit der Zeit um Pfingsten verbinden kann. Ich denke da zunächst einmal 80 Jahre zurück. Das war 1936. Da nahm die Mutter und der Vater, das war ganz selten, der Vater ging mit. Die nahmen uns bei der Hand, wir gingen zur Weserfähre, ihr wisst, ich bin ein Bremer, und dann setzten sie mit uns über das erste Mal. Das hatten wir nur immer vom Strand aus gesehen, die andere Seite, das war für uns immer drüben. Da war nicht hinzukommen, da war die Grenze, da war der Strom. Jetzt nahmen uns die Eltern bei der Hand, jetzt fahren wir nach drüben. Und da war ein Sommergarten und da konnten wir Kinder hinterm Deich spielen und Neuland erkunden. Eine Limonade haben wir auch bekommen. Die zweite Erinnerung geht auf das Jahr 1947 zurück. Da war ich Maschinenschlosserlehrling. Und wir haben geschafft, jeden Tag, aber am Freitag vor Pfingsten, da wurde von uns Lehrlingen die Werkstatt gefegt. Da wurde die riesige Werkbank für 6 Schraubstöcke waren da eingespannt. Die wurde leergeräumt. Und dann am Nachmittag, dann sagten die Gesellen zu uns, jetzt geht raus und holt für jeden Schraubstock einen Birkenzweig herein. Und den spannt ihr dort ein. Das hat sich mir eingeprägt, weil in diesem Augenblick, in dieser Stunde, alles menschliche Schaffen zur Ruhe kam. Da wurde still in der Werkstatt. Auch das Geräusch der Pfeile und der Drehbank und der Eisensäge und der Hämmer, alles wurde still, alles wurde aus der Hand gelegt und in den Schraubstöcken, da brannte ein Frühlingsgruß. Ein ungewohnter Anblick. Ein altes Bild in einem Fotoalbum hat dann bei mir eine dritte Erinnerung wachgerufen. Ein Pfingsttreffen 1950 auf halbem Weg zwischen Bremen und Bremerhaven. Da haben wir uns als verschiedene Jugendgruppen in einem Dorf, was so auf halbem Weg lag, vereinbart. Dort wollten wir uns treffen. Zwei Prediger waren auch ein. Was die für Spiele kannten, mit denen man auch körperlich als junge Menschen buchstäblich in Kontakt kam. Ich habe gestaunt, was es da alles gibt. Das war eine fröhliche Gemeinschaft. Smartphone klingelte nicht, das gab es ja alles noch nicht. Und Parkplatz brauchten wir auch nicht. Wir waren dann mit Fahrrädern da oder mit Omnibussen. Ungestört waren wir zusammen. Das waren Tage der Freude, des Singens, des Spielens, der Gemeinschaft und der Nähe Gottes. Und ich meine, wenn einer von euch nach vorn käme, er könnte auch solche Pfingsterlebnisse berichten aus seiner Vergangenheit, die ihm noch lebhaft im Gedächtnis sind. Eine Zeit, an die wir gern zurückdenken. Aber wenn ich an meine Pfingsterlebnisse zurückdenke, dann ist mir eines aufgefallen. Auch für Lukas, der die Apostelgeschichte und das Evangelium geschrieben hat, war Pfingsten ein Fest der Erinnerungen. Denn Lukas war ja ein Mann der zweiten Generation. Er war ja nicht dabei. Wie Paulus, der war auch nicht dabei. Er hat das überall erkundet von Augenzeugen, die das erlebt hatten. Und er hat sie gefragt, schilder mir das mal. Was habt ihr da erlebt? Wie war das? Und auch das Markus-Evangelium war schon vorher da, darauf konnte er auch zurückgreifen. Aber er hat die Apostelgeschichte auch dann sein Evangelium so etwa 25, 30 Jahre später geschrieben und war auf die Erinnerungen und Schilderungen der Augenzeugen angewiesen. Übrigens, das betonte er in seinem Vorwort. Da sagte lieber Theophilus, ich habe das alles für dich erkundet von denen, die dabei gewesen sind, damit du einen sicheren Grund hast der Lehre, in der du unterwiesen bist. Manche meinen, dass Lukas diesen hochgestellten Römer, um den es da wahrscheinlich ging, einen hochgestellten Staatsbeamten, dass er für den das alles erkundet hat, dass er den selbst auch womöglich unterrichtet hat und jetzt sagt, ich schreibe es dir nochmal alles auf, damit du etwas hast, was du nachlesen kannst. Und wenn ich den Bericht von der Pfingstpredigt lese, den Lukas ja aufgeschrieben hat, in Apostelgeschichte 2, dann staune ich, wie intensiv er die Augenzeugen damals befragt hat, bis ich ihm ein genaues Bild des gesamten Geschehens darbot, mit dem die christliche Gemeinde ihren Anfang nahm. Aber auch für einen anderen Jünger und Apostel Jesu war Pfingsten ein Fest der Erinnerung. Für Johannes. Er hatte mit Petrus und den anderen zusammen diese mächtige Bekundung Gottes an Pfingsten ja miterlebt und das hat sich ihm unauslöschlich eingeprägt. Aber als er gegen Ende des Jahrhunderts, also etwa 60 Jahre später, sein Evangelium schrieb, da sind ihm besonders die letzten Stunden, die Jesus vor seiner Kreuzigung und seiner Gefangennahme mit den Jüngern zusammen war und was er da mit ihnen besprochen hat. Das ist ihm besonders wieder lebendig vor Augen getreten und er hat vier, könnte fast sagen fünf Kapitel diesen Abschiedsgesprächen gewidmet, die Jesus mit seinen Jüngern geführt hat, wenn nicht. Die Abendmahlsfeier noch mit einbeziehe, Offenbarung Johannes 13 bis 17, bis zum hohepriesterlichen Gebet, wo er tatsächlich die wenigen Stunden dieser Abschiedsgespräche nochmal buchstäblich uns nahe bringt. Und er berichtet ausführlich, was Jesus in diesen Stunden auf dem Herzen hatte. Es waren ja Stunden des Abschieds. Und während er sich deutlich an diese Abschiedsstunden und Worte Jesu erinnert, wurde ihm in der Rückschau eines bewusst. Jesus hat in seinem Abschied schon in der Hauptsache von dem Kommen des Geistes gesprochen. Er hat in der Hauptsache von dem gesprochen, was an Pfingsten geschehen würde. Und zwar aus der Sicht des Himmels. Denn Jesus beschreibt immer die Dinge, auch in allen Gleichnissen, wie sie sich aus der Sicht des Himmels darstellen. Lukas hat es beschrieben, wie er das erlebt hat, dieses machtvolle Bekunden Gottes. Jesus beschreibt in den Abschiedsworten, was das bedeutet, aus der Sicht des Himmels. Also haben wir zwei Berichte über das Pfingstgeschehen. Einmal das, was Lukas erkundet hat, einmal das, was Jesus gut 50 Tage vorher in seiner tieferen Bedeutung den Jüngern erklärt hat. Und das möchte ich jetzt gerne wissen. Welche Bedeutung Jesus selbst aus der Sicht des Himmels, dem Pfingstereignis, beimisst, was er hervorhebt und betont. Also fange ich an in Johannes 14 und begleite Jesus und die Jünger, die vom Abendmahl aufgestanden sind, auf dem Weg nach Gethsemane sich befinden. Da erlebe ich zuerst einmal eine traurige und eine niederbedrückte Stimmung. Das ist auch verständlich. Abschied ist immer schwer. Nicht nur für die Jünger, auch für Jesus. Das spüre ich spätestens im hohen priesterlichen Gebet, in Kapitel 5, 14 bis 17, wenn er den Vater bittet, erhalte sie in deinem Namen, bewahre sie vor dem Bösen. Ich lasse sie in einer Welt zurück, die eigentlich nicht mehr ihre Welt ist, nachdem sie meine Welt kennengelernt haben. Ja, Jesus nimmt die Befürchtungen und Ängste seiner Jünger, auch unsere Befürchtungen und Ängste, nimmt er ernst. Und er bittet seinen Vater dringend, Vers 24 des 17. Kapitels, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Merken wir, wie schwer Jesus die Trennung fällt, dass er sagt, Vater, ich möchte am liebsten, dass sie schon mit mir gehen, dass sie bei mir sind. Ich möchte nicht von ihnen getrennt sein. Aber jetzt werde ich ganz aufmerksam und frage mich, was unternimmt Jesus, um Licht und Zuversicht und Freude in die Abschiedsstunden hineinzutragen. Das ist doch schwer. Und da fange ich an, Kapitel 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Glaubt an mich. Zwei Ausrufungszeichen. Vertraut mir doch. Vertraut doch Gott, was immer kommt. Ich bin für euch da. Und Jesus hat gute Gründe und handfeste Argumente, wenn er um das Vertrauen seiner Jünger und um unser Vertrauen wirbt. Wie geht es euch denn, wenn jemand euch für eine Sache gewinnen und begeistern will? Also ich höre dann erst einmal aufmerksam mir die Argumente an, die der Betreffende vorbringt, ob sie einsichtig und überzeugend sind. Und dann schaue ich genau hin, ob der Betreffende, der das alles so wunderschön darstellt, ob der auch vertrauenswürdig ist, ob ich dem auch vertrauen kann. Wenn jemand sagt, und hat es ja gesagt vor längeren Jahren, die Rente ist sicher, dann mag er davon überzeugt sein. Dann mag er auch vertrauenswürdig sein. Aber ich frage mich, wie weit reichen seine Möglichkeiten? Wo ist sein Einfluss heute? Und 50% der jüngeren Leute, die denken auch schon so wie ich, nicht? Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, 50% der jungen Leute sagen, na, da muss ich mich wohl selber drum kümmern. Kann ich mich nicht auf das verlassen, was vor Jahren da mal jemand gesagt hat. Aber wenn Jesus in den Abschiedsstunden etwas sagt, dann weiß ich zwei Dinge ganz genau. Er ist vertrauenswürdig und sein Einfluss ist unbegrenzt. Seine Argumente sind gut, die er bringt, die sind einsichtig, die leuchten mir jedenfalls ein. Und er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Klar, dann kann ich vertrauen. Darauf kann ich bauen. Hören wir also genau hin, was Jesus der Traurigkeit der Jünger und der Trennungsangst entgegensetzt. Was er ihren Besorgnissen, auch unseren Besorgnissen, entgegenzusetzen hat. Zuerst sagt er, Leute, vertraut mal, mein Plan ist nicht die Trennung von euch, ich gehe ja nur voraus. Ich will euch die Wohnung bereiten. Und danach werde ich wiederkommen und dann wird es keine Trennung mehr geben. Thomas hat da so gewisse Einwände, wo ist das Vaterhaus und der Weg dorthin, wir wissen ihn nicht. Jesus nimmt den Einwand ernst. Er sagt, Thomas, vertrau mir einfach. Schau mich an. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du das Vaterhaus erreichen möchtest, da brauchst du keine Karte haben oder sonst etwas. Vertrau mir. Wer mir vertraut, den werde ich sicher dorthin bringen. Dafür verbürge ich mich. Philippus hat einen anderen Wunsch. Wenn ich den Vater einmal sehen könnte, das würde mir genügen. Haben wir an einem der ersten Lieder gesungen heute Morgen, nicht? Vater, wir möchten dich sehen. Wollte hier der Philippus auch ganz gerne. Aber da ist Jesus betroffen. Da sagt er, Philippus, du kennst mich jetzt einige Jahre. Du hast mich einige Jahre gehört. Und dann fragst du noch, wie ist der Vater? Ich möchte ihn gerne sehen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hört, der hört den Vater. Der Vater spricht durch mich. Er tut auch die Werke. Ich kann sie nicht aus mir selber tun. Wer mir vertraut, sagt Jesus, der wird die Werke auch tun, die ich getan habe. Der wird sogar größere tun. Größer, als ihr bisher erlebt habt. Tragt nur eure Bitten vor, sagt Jesus. Ich werde vom Vater her eure Gebitten hören und euch das geben, was ihr erbittet. Und hier fügt Jesus einen Gedanken ein, der in diesen Abschiedsgesprächen so etwa 7-mal vorkommt. Vers 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Alles andere ist für mich auch undenkbar. Eine Liebe ohne das Ernstnehmen der Gebote und Weisungen Jesu ist auch für Johannes, auch für Jesus undenkbar. Ich kann doch nicht sagen, ich liebe dich und tue dann etwas anderes, als er mir aufgetragen hat. Das geht nicht. Und jetzt kommt Jesus zu dem eigentlichen Anliegen seines Gesprächs angesichts ihrer Traurigkeit und ihrer Trennungsangst. Jetzt bewegt ihn nicht mehr das Weggehen von den Jüngern, nicht mehr das Hingehen zum Vater, sondern das Ankommen im Vaterhaus. Und was er in Bewegung setzen würde, zugunsten der zurückbleibenden Jünger. Jetzt kommt Jesus zur Sache. Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. An dieser Stelle fängt Jesus an, das, was an Pfingsten geschehen würde, aus der Sicht des Himmels in der ganzen Tiefe zu beschreiben und zu deuten. Als erstes sagt er, der Platz an eurer Seite wird nicht frei bleiben. Den wird ein anderer Fürsprecher, Beistand, Tröster, Helfer einnehmen. Der Geist der Wahrheit. Er wird bei euch bleiben in Ewigkeit. Er wird in euch sein. Für die Welt ist das rätselhaft, sagt Jesus. Die können das nicht verstehen. Also nehmen wir es niemand übel, wenn er unsere Begeisterung, die wir hier sitzen, nicht verstehen kann. Wenn er irgendwie keinen Anteil daran haben kann. Nehmen wir es nicht übel. Jesus sagt, die Welt kennt ihn nicht. Die kann das gar nicht fassen, was da geschieht. Sie sieht zwar die strahlenden Gesichter und fragt sich, warum. Wir wissen, der Geist sagt es uns, warum. Ja, das ist eine Zusage, die bis heute gilt. Das Kommen des Geistes, so großartig, wie es damals in Jerusalem die Jünger erlebt haben und wie der geistliche Historiker Lukas es beschreibt, das war nur der Auftakt. Das war der Anschub. Das war das Gründungsgeschehen der christlichen Gemeinde. Aber er ist gekommen damals, um zu bleiben. Deshalb konnte er sagen, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Für Jesus ist etwas anderes überhaupt nicht vorstellbar. Ich stelle mir das vor. Jesus sagt, wenn ich mein Leben für euch gelassen habe, um eure Sünde wegzutragen, dann wird mein Platz für immer an eurer Seite sein. Meine Liebe sucht eure Nähe, ich komme zu euch. Ich denke an die Zeit, als ich mein Studium hier in Darmstadt hatte, von Bremen aus, meine Frau zu Hause, ich hier in meinem Schülerstübchen, war auch schon 40 Jahre alt. Auf meinen Nachttischen stapelten sich die Briefe, die sie mir schrieb, und auf ihrem Nachttisch zu Hause in Bremen die Briefe, die ich ihr schrieb. Und wie schön war es, wenn wir uns nach 5-6 Wochen immer mal wieder sehen und in die Arme nehmen konnten. Liebe sucht immer die Nähe, ist doch selbstverständlich, auch für Jesus. Er hat sich doch nicht verabschiedet damals. Er hat gesagt, ich lasse euch nicht zurück, ich komme zu euch. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und macht unsere Liebe zum Thema, in Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jetzt frage ich euch, das übersteigt doch jede menschliche Vorstellungskraft. Ich verstehe das so. Jesus geht zum Vater, um Wohnungen für uns zu bereiten. Und er sagt, Leute, das dauert noch eine Weile, aber in der Zwischenzeit kommen wir zu euch und machen Wohnungen bei euch. Dann sind wir doch auch zusammen. Kein Problem. Und das verstehe ich so. Durch den Geist Gottes, den Jesus versprochen hat, ist die Gottheit in der Fülle in unserem Leben gegenwärtig. Anders kann es gar nicht sein. Jesus hat es so beschrieben. Mit der ganzen Wirkungskraft, mit der ganzen Liebe und Freude. Mir ist eines aufgefallen an dieser Stelle. Liebe und Freude spielen eine ganz große Rolle. Und Frieden auch. Die Frucht des Geistes, wird Paulus später sagen, ist Liebe, Freude, Friede, kommen noch andere Sachen. Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Aber Liebe, Freude und Frieden, das hat Jesus damals den Jüngern schon versprochen. Und das gilt für uns heute immer noch. Weil wir das alles mit unserem Verstand gar nicht fassen können. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn sie es nicht vorstellen können, dann denken sie, dann dürfte das auch nicht wahr sein. Geht doch immer über unsere Vorstellungskraft heraus. Alles, was Jesus sagt, geht weit über das hinaus, was unser kleiner Verstand sich vorstellen kann. Deswegen sagt Jesus auch, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Auch in diesem Sinne ist Pfingsten ein Fest der Erinnerung. Mit der Ausgießung des Geistes wurden die Worte, die Jesus gesagt hatte, den Jüngern in Erinnerung gerufen. Mehr noch, sagt er, sie würden endlich verstehen, was Jesus gemeint hat. So deutet er es in Kapitel 16 in den Versen 12 und 13 an. Ich lese nach der Übertragung Hoffnung für alle. Da sagt Jesus, ich hätte euch noch viel zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht begreifen. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, werdet ihr die Wahrheit vollständig erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern gibt nur das weiter, was ihm gesagt wurde. Auch was in der Zukunft auf euch wartet, wird er euch verkündigen. Hat Jesus dazu viel versprochen? Oder ist das eingetreten damals an Pfingsten in Jerusalem? Und gilt das auch bis heute? Ich staune immer wieder, wenn ich die Pfingstpredigt lese, und ich habe schon oft und oft sie gelesen, und eins fällt mir immer wieder auf. 3 einfache Texte nimmt der Fischer Petrus und stellt sie dar und erklärt sie vor Tausenden von Zuhörern, und er versteht sie richtig und er legt sie richtig aus, und er kann diese Predigt schließen mit den Worten: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Welch eine vollmächtige, überzeugende Verkündigung. Mit einem Ergebnis, das Jesus vorausgesagt hatte in den Abschiedsworten. Er hatte gesagt, wer an mich glaubt, wird größere Werke als ich tun. Ich vergleiche es mal. Wenn Jesus gepredigt hat zu Tausenden, die er gespeist hatte vorher, einen Tag zuvor, dann kamen sie wieder. Und dann kam er und sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nicht Mose hat euch Brot vom Himmel gegeben, ich bin das. Und dann hat er das noch weiter ausgebaut in Johannes 6. Und was ist geschehen? Alle sind sie weggelaufen. Alle sind weggelaufen. Die 12 blieben über und Jesus fragt, wollt ihr auch noch abhauen? Nein, sagt Petrus, wir verstehen das zwar nicht, was du da predigst, aber wir wissen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens. Das haben wir erkannt. Verstehen können wir noch nicht alles, aber wir vertrauen dir, dass es so sein wird, wie du es sagst. Das alles hat Jesus in seinen Abschiedsreden vorausgesehen und vorausgesagt. Das war die Freude, die ihn in den Stunden des Abschieds in Zuversicht und Ermutigung nach vorn blicken ließ, und das strahlte er auch aus auf die Jünger. Und all das hat Johannes 60 Jahre später in seinem Evangelium aufgeschrieben. Da sagt er auch an einer Stelle in Johannes 7, Vers 38 und 39, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und da steht ein Nachsatz, den Johannes eingefügt hat. Da sagt er praktisch in Klammern, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Meine Lieben, Ströme des lebendigen Wassers. Ist es nicht das, was wir brauchen? Wonach wir uns sehnen, als Prediger, als Gemeinde, jeder Einzelne. Jesus hat damals den Menschen zugerufen, wen dürstet, er komme zu mir und trinke. Seit Pfingsten, sagt Johannes, hat dieses Wort seine volle Bedeutung erlangt. Deswegen wollte ich heute Morgen einen Gottesdienst der Erinnerung mit euch feiern. Nicht so sehr daran, was meine Eltern vor 80 Jahren als Ausflug mit uns gemacht haben, dass sie mit uns Neuland erkundet haben. Und der Vater war mit dabei. Ihr werdet als Gemeinde in diesem Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Neuland betreten. Die Pläne, die schon lange gemacht worden sind, werden noch einmal durchgesehen. Und dann fängt die Arbeit an, Neuland. Aber weil ihr euch von dem Auftrag Jesu leiten lasst, ihr werdet meine Zeugen sein und die Kraft des Geistes wird mit euch sein, da wird er euren Weg begleiten. Aus der Gemeinde schallen heraus, in einen größeren Bereich hinein, in ein Neubaugebiet hinein, um auch dort den jungen Familien, die dort wohnen, nahe zu sein, dass sie gern am Sonntag zu euch rüberkommen können. Und wenn wir damals in der Schlosserwerkstatt an Pfingsten alle unsere Werkzeuge aus der Hand legten und Birkenzweige hereinholten, so erinnert euch bitte in eurer Planungs- und Arbeitszeit, die dann beginnt, daran, dass alles, was Gott schafft, was er für euch tun kann, was er wachsen lässt, immer mehr ist und immer wichtiger ist als das, was ihr mit euren Kräften und eurer Weisheit und eurem Können und eurer Anstrengung hervorbringen könnt. Und wenn wir damals 1950 als Jugendgruppen zum Pfingsttreffen zusammenkamen, um zu spielen, zu singen, fröhlich zu sein, Gemeinschaft zu pflegen, uns untereinander und Gott näher kennenzulernen, so ist mir fast, als würde Jesus mir und euch heute sagen, was hindert dich? Was hindert euch heute daran, fröhlich, dankbar, frei von Ängsten und Befürchtungen zusammen zu sein? Gewiss, die Zeiten haben sich geändert. Ihr habt euch auch geändert im Laufe eures Lebens, sagt Jesus. Aber meine Zusage gilt unverändert. Ich komme zu euch. Ich lasse euch nicht allein. Ich halte mich an mein Wort. Und ihr dürft euch auch daran halten. Da bleibt für mich nur, am Schluss zu sagen, danke, Herr Jesus, dass du uns Mut machst, dass du uns Mut machst als Gemeinde und unsere Herzen mit Freude und Zuversicht erfüllst. Danke, dass du in diesem Jahr uns in besonderer Weise leiten und begleiten wirst. Amen. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus, wir danken dir von tiefstem Herzen, dass wir das für uns beanspruchen dürfen, was du damals den Jüngern und auch uns gesagt hast, dass du uns nicht allein lässt, dass du zu uns kommen willst, ja mehr, du hast gesagt, auch der Vater, wir kommen zu euch, wir werden euch helfen in dem Auftrag, den ihr habt. Und wir sehen auch den Auftrag in dieser Stadt hier. Und hier ist eine Gemeinde, die diesen Auftrag ernst nimmt und ihn mit deiner Hilfe und in der Kraft deines Geistes durchführen möchte. Und ich bitte dich in besonderer Weise für diese Gemeinde, für ihre Kinder, für alle, die sich um die Kinder mühen und sie unterweisen in deinem Weg. Bitte segne sie in dem Plan, den sie beginnen werden, in diesem Jahr durchzuführen. Lass sie niemals entmutigt werden, wenn Zeiten kommen, wo es nicht recht vorangehen will. Bitte gib, dass die Wege geebnet werden und dass all das, was sie sich vornehmen, in deiner Kraft, in der Wirkung deines Heiligen Geistes, auch Gestalt gewinnen kann, dass wir das miterleben dürfen. Darum bitten wir dich von Herzen. Amen.